Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Wenn man sich viel mit Medien und mit negativen News auseinandersetzt, ohne dass man etwas tut, füttert man das Hirn eigentlich mit recht viel negativem Input. Das heisst nicht, dass man einfach die Augen zumacht vor dem, was in der Welt läuft, überhaupt nicht. Aber dass man sich bewusst Zeit nimmt und nicht einfach, dass das wie zum Alltag dazugehört und ständiger Begleiter, sondern dass man sich bewusst Zeit nimmt, dann auch wieder bewusst abschaltet. Und das Idealste fürs Hirn wäre eigentlich, dass man sagt, okay, wo ist mein kleiner Einflussbereich, wo ich etwas machen kann?
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Wir leben in einer Welt, wo fast alles möglich ist. Wir haben unglaublich viele Wahlmöglichkeiten. Viele können frei entscheiden, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Und gleich weiss man, Ängste und Verunsicherung ist ein Riesenthema in der heutigen Zeit. 15-20% von allen Schweizerinnen und Schweizer sind in ihrem Leben mal von einer Angststörung betroffen. Und sicher jede Zehnte oder jede Zehnte kennt das Gefühl von einer Panikattacke. Also Ängste beschäftigen uns. Mit der Neurowissenschaftlerin, Psychologin und Mitgründerin von Hirncoach, der Dr. Maria Brasser, möchte ich in dieser Folge Psychohygiene herausfinden, was im Hirn passiert bei Angst und wie wir genau das, unser Hirn, anfangen zu trainieren, um diese Angst in den Griff zu bekommen. Das ist nämlich möglich. Ich bin Ruth Stutz. Schön, hörst du mit.
Ich freue mich mega, Maria, dass ich bei dir sein darf. Das ist immer so ein Highlight für mich, wirklich.
Ja, danke vielmals. Ich freue mich, bist du wieder gekommen. Danke vielmals.
Hey, das ist so eine Begeisterung, immer, die von dir ausgeht. Also ich gehe immer so voll beflügelt heim und weiss, so, hey, es ist noch so viel möglich.
So gut.
Und ich hoffe ganz fest, dass es auch unseren Mithörern so geht, wenn sie da mit uns mit dabei sind.
Mhm. Ja.
Genau. Ja, also man kann sagen, für das stehst du ein, unser Hirn, das ist trainierbar und es will auch gefördert werden. Das macht eigentlich ganz viel Mut, ganz viel Hoffnung, obwohl es auch nach Arbeit klingt. Das werden wir noch ein bisschen näher herausfinden. Vielleicht kannst du uns einfach noch ein bisschen das Hirn, wo du ja so dafür brennst, wo du so viel Wissen hast, einfach noch ein bisschen näher bringen. Also weißt, was fasziniert dich denn so am Hirn?
Hey, ja, also ich mag mich erinnern, wo ich angefangen habe zu studieren, dort habe ich so gedacht, das Hirn ist, glaube ich, fast zu komplex, um da anfangen. Wo willst du überhaupt anfangen, weil es so faszinierend ist. Ich mag mich erinnern, eben der Professor hat dort gesagt, das Hirn ist gleich komplex wie das Universum. Also, und wir haben jetzt schon ganz viele spannende Messinstrumente mit spannenden Daten und gleich kann man sagen, wir sind definitiv noch an der Oberfläche am Kratzen, da ist einfach noch ganz, ganz viel mehr. Man versucht ja das Hirn manchmal nachzustellen oder auch KI versucht das ja manchmal. Also, und wir merken einfach, nein, die Neuroplastizität vom Hirn, also das heisst die Anpassungsfähigkeit bis ins höhere Alter, dass sich Neuronen neu verknüpfen, neue Gabelungen bilden, neue Wege machen, effizienter werden und das bleibt bis ins höhere Alter. Es werden auch neue Neuronen gebildet bis ins höhere Alter und das fasziniert mich, wie viel wir da wirklich können selber für unsere mentale Gesundheit auch tun oder eben gerade im Zusammenhang mit Angst. Wir können auch uns irgendwo auch trainieren, dass wir besser mit Angst umgehen können. Eben, du hast gesagt, es klingt manchmal wie eine Arbeit, aber ich habe wirklich die Ansicht beim Hirn, es ist wie so ein bisschen ein Schritt aus der Komfortzone. Und manchmal ist man ja dann auch ein bisschen nervös. Oder es fängt so ein bisschen auch kribbeln. Oder, was ist ein bisschen unsicher, es ist neu. Aber es ist auch ein lässiges Gefühl. Da ist ein bisschen Adrenalin, das kommt. Auch Endorphine, die ausgeschüttet werden. Ein bisschen hibbelig. Das muss überhaupt nicht bedrohlich sein. Und das muss auch überhaupt nicht einfach nur streng sein, sondern es ist auch aufregend. Es kann auch ein absolutes Abenteuer sein, um da mehr sich mit dem Hirn auseinanderzusetzen und sich selber ein bisschen mehr zutrauen.
Was würdest du sagen, was ist das Erstaunlichste, was du herausgefunden hast über das Hirn?
Also, ich finde, es fängt an und endet alles eben mit dem Prinzip von der Neuroplastizität. Das heisst eben, dass sich unser Hirn anpasst anhand von dem, was wir handelnd, fühlend oder denkend. Manchmal unterschätzt man das ein bisschen. Und zu erkennen, okay, je nachdem, was ich mache in meinem Alltag, das hinterlässt wirklich physisch Spuren in meinem Hirn. Das ist schon sehr, sehr eindrücklich. Und dann eben nicht nur bei motorischen Handlungen, sondern dann eben auch sehen, je nachdem, wie ich denke,
Wie ich denke, was für Gedankenmuster ich habe, das sind auch physische Verbindungen. Das hätte man messen können. Zum Beispiel bei Dankbarkeitsgefühl oder eben andere, je nachdem auch bei Abnutzungserscheinungen bei Personen mit einer Depression. Also das ist, und man kann es eben funktionell und strukturell messen. Also auf der Zellebene sieht man, da funktioniert zum Teil nicht mehr alles gleich gut. Da bilden sich Sachen zurück, mehr entzündungshemmende Prozesse, aber eben auch strukturell im ganzen, mit dem ganzen Hirnnetzwerk. Eben, ich finde vor allem, das ist eine Hoffnungsbotschaft, weil da sieht man, man hat einen Einfluss, man kann etwas machen, es ist wunderbar. Genau. Und dann muss man ein bisschen dranbleiben, das ist klar, es braucht nämlich Zeit, bis sich die ganzen Netzwerke wieder gebildet haben und dass es sich umgemodelt hat, gerade wenn man zuerst ein anderes Muster eingefahren hat, aber man kann definitiv etwas machen. Und das Eindrücklichste finde ich sogar noch, nicht nur eben, was wir handeln oder auch was wir denken, sondern sogar, wie wir fühlen. Mhm. Also wie wir mit unseren Emotionen umgehen oder eben, was wir uns zutrauen, auch jetzt bei Angst oder so. Das hat einen Einfluss physisch, das kann man messen. Und das ist sehr eindrücklich. Mhm. Und es macht auch Freude, wie soll ich sagen, es gibt ja Phasen im Leben, die auch schwer sein können. Und es kann auch sein, dass mal irgendwo neurodegenerative Prozesse stattfinden, also eben so ein bisschen Abbau von diesen Netzwerken. Aber wir wissen eben, der Hippocampus, der bildet neue Neuronen bis ins hohe Alter, bis zum letzten Atemzug. Das heisst, selbst wenn wir mal so in einer Season 3 sind, in einer Phase des Lebens, wir haben so viele Möglichkeiten, um das nachher wieder anzugehen, wenn wir Ressourcen haben, zum Investieren und zum nachher eben auch zu merken, ja, was kommt denn da alles Positives daraus raus, was hat sich da wieder schon, ich sage es mal, in meinem Alltag integriert, ein neues Muster, ein gutem, das ist auch schön. Genau.
Du redest ja mega viel von diesen Teilen, die das Hirn hat. Eben den, ich fange jetzt gar nicht an, ich sage es eh nur falsch. Vielleicht kannst du uns dort noch schnell ein bisschen mitnehmen, dass wir dann wieder rauskommen, wenn du von was redest. Also weißt du, was müssen wir wissen, so, dass wir rauskommen?
Okay, basic. Okay. Ja, genau. Basic Hirn. Ja. Also, etwas, was ich sehr spannend finde. Wir haben jetzt das Gefühl, wir sind so sehr Denkmenschen und wir verstehen Sachen, wir haben die Aha-Effekte. Das stimmt, wir sind schlau, unsere Gedanken, das läuft wirklich anders noch ab als bei den Tieren zum Beispiel, aber wir unterschätzen manchmal unsere Emotionen. Darum ein Beispiel, das Hirn kriegt pro Sekunde 11 Millionen Bits Informationen, also das sind eben so von, aus dem Körper oder extern, verarbeitet aber nur 40 bewusst. Und bevor eine Information überhaupt ins Denkhirn reingeht, geht es immer über den Thalamus, das ist nicht so wichtig, aber nachher dann über das limbische System. Und diese Reaktionen sind immer zuerst, bevor es überhaupt im Denkhirn anfängt. Also das limbische System ist zuständig für eben die Emotionen mit der Amygdala zum Beispiel. Eben dort ist, gewisse sagen, der Angstkern, aber sie ist noch für viel mehr zuständig. Und das, dort geht es über das parasympathische oder sympathische vegetative Nervensystem, Entschuldigung. Das ist die Leitung in den Körper hinein. Das heisst, wir fühlen uns, das Herz fängt an rasen, der Magen ist je nachdem ein bisschen flau, wir fangen vielleicht an zittern, uns ist vielleicht ein bisschen übel, weil das ganze Blut aus dem Bauch rausgezogen wird. Wir fangen an schwitzen, weil das System versucht, uns runter zu regulieren. Das sind alles Mechanismen, die einfach durch den Impuls vom Hirn ausgelöst werden, wo aber recht viel unterbewusst abläuft. Genau. Und dann können wir wieder, jetzt sagen wir es mal das limbische System, dann haben wir natürlich noch das Kleinhirn und der Hirnstamm, das sind so für all die lebenswichtigen Funktionen, Atmung, Herz, Kreislauf etc. Und der Teil, wo uns ein bisschen in Anführungsschlusszeichen abhebt von der Tier, ist wirklich der Präfrontalkortex. Der Frontalkortex ist bei uns ein Drittel. Das heisst, der ist schon recht wichtig und wir haben einen recht grossen Einfluss mit dem. Mhm. Und der ist eben zum Beispiel dafür zuständig, dass wir uns regulieren können. Der hat dann so Verbindungen in das limbische System und der kann dann der wieder so ein bisschen mit Gedanken, je nachdem halt auch mit negativen Gedanken, kann der wieder Einfluss nehmen, wie wir etwas wahrnehmen. Zum Beispiel können wir vielleicht am Anfang in eine sehr ängstliche Situation rein, so, was soll ich machen? Da kommt ein Fight, Flight oder Freeze. Die meisten machen in dem Sinn Verdrängung, das heisst ein Flight, oder? Also sie flüchten vor der Situation. Und dann kann zum Beispiel eben der Frontalkortex, wo eben so das Denkhirn, kann so ein bisschen Einfluss nehmen, der Präfrontalkortex und ein bisschen der Amygdala sagen, hey, es ist gut, look, auch wenn da eine Spinne ist, don't worry, die Spinne hat mehr Angst vor dir. Oder wie auch immer, einfach so ein bisschen Regulationsmechanismen.
Ja.
Auf die andere Seite kann natürlich der Präfrontalkortex aber auch andere Gedanken schüren. Der kann dann, wenn wir Gedankenmuster haben wie, da ist irgendwie ein Feuerwehrauto. Und dann kommt, zuerst, was mir in den Sinn kommt, ist, vielleicht habe ich irgendwie den Kochherd nicht abgestellt. So.
Genau.
Das heisst, und das könnte dir dann wieder Emotionen anregen. Mhm. Genau. Und dann, Entschuldigung, nochmal basic, dann gibt es natürlich ganz viel motorische Kortex und visuelle Kortex. Genau, das sind einfach Inputs, die nachher dorthin gehen. Oder sensorische Input. Das ist sehr wichtig. Es ist übrigens recht unterschätzt, wie gross die Bereiche sind im Hirn. Mhm. Genau, dann gibt es den Temporallappen, wo auch Musik verarbeitet wird und das Hören. Also es gibt recht viel. Und dann gibt es noch verschiedene so Kerngebiete. Und dann gibt es noch den Liquor. Der Liquor ist zwischendrin. Und der ist zum Beispiel spannend. Der vergrößert sich, die Liquorräume vergrößern sich während dem Schlaf um 15%. Das heisst, dass dort besser Abfallprodukte abtransportiert werden können.
Krass. Also ja. Eben, es ist okay, ein riesen Thema. Das ist schon gut, kein Problem. Ich finde es eben mega spannend. Aber wir reden vor allem über den
Frontalkortex. Kortex, ja.
Genau. Kortex, genau. Richtig. Über den reden wir vor allem, oder? Wenn wir jetzt über das Thema Angst reden, kann das sein?
Ja, also absolut. Wahrscheinlich am meisten über die Verbindung limbisches System, gerade Amygdala, in Kombi mit dem Präfrontalkortex.
Okay.
Weil das ist auch dort das System, man sagt, bei den Jugendlichen ist so ein bisschen ein Mismatch. Und eben auch bei Angststörungen ist der Mismatch da. Das heisst, die emotionale Reaktion ist sehr präsent und gross und da und ist vielleicht auch sensibel. Mhm. Während der Präfrontalkortex, wo eben der, der Einfluss nehmen kann, ein bisschen regulieren kann, ein bisschen, vielleicht in Anführungszeichen eine Stimme vor Vernunft oder so, oder, der ist dort ein bisschen weniger aktiv.
Ach so.
Das heisst, und bei den Jugendlichen ist das ganz stark so, oder eben bei Angststörungen dann auch. Und eigentlich wäre es schön, oder das Ziel wäre auch, dass wir uns selber auch mit guten Gedanken, mit richtigen Gedanken auch ein bisschen regulieren.
Mhm.
Und sonst passieren dann so Konditionierungsmechanismen, Übergeneralisierung, dass man nur mehr Angst haben, fehlende Extinktion. Also das heisst, dass man Sachen, dass man negative Verbindungen, die angstauslösend sind, gar nicht mehr löschen können. Genau, das wäre nachher so der Fall.
Auch so ein bisschen das Grübelmuster, oder? Dass man immer tiefer reinkommt, immer mehr.
Ja, das sind so die Kreisläufe. Genau,
ja, genau. So, wo man ja auch fest kennt, wenn man so in Ängste rein ist, oder?
Ja.
Okay, also vielleicht kannst du uns sagen, wie sieht das Hirn aus, wenn man Angst hat? Kann man das so einfach formulieren?
Also ich sage es mal so ein bisschen einfach gesagt, haben wir so einen Alarmknopf und das wäre die Amygdala. Dort realisieren wir noch nicht mal, was abläuft, aber die kriegt irgendeinen Input, irgendwie vielleicht jemand hat komisch geschaut. Und dann, also das wäre das Thema vielleicht bei den Jugendlichen noch eher oder vielleicht auch bei den Erwachsenen. Jemand schaut die komisch an und dann kommt Amygdala und verarbeitet den Input, oder? Also der Thalamus, und der hat so eine direkte Verbindung eben zu Amygdala. Und die ist wieder ein Alarmknopf. Und die sagt, da irgendwie eine mögliche Gefahr. Und die versucht uns zu schützen. Und grundsätzlich können wir wirklich sagen, Angst ist per se nichts Schlechtes. Es ist funktional, es soll uns irgendwo helfen, gut mit der Umgebung umzugehen. Das heisst auch, dass wir, dass wir gut überleben können.
Ja,
das
genau.
Ist jetzt das Ziel, oder? Dass wir am Abend noch leben. Dass wir
nicht einfach irgendwie über die Straße laufen.
Genau, ja. Das Hirn will ja eigentlich ist das Überlebensorgan. Genau, will uns auch Sicherheit geben und uns eben auch warnen vor möglichen Gefahren.
Mhm.
Genau, und das ist sehr, sehr alt, also rein evolutionsgeschichtlich her. Und darum, ja, das reagiert, meistens reagiert die Amygdala schon viel vorher, bevor wir eigentlich, obwohl wir eigentlich wissen, hey, es ist gar nicht so schlimm. Aus dem heraus kommt dann auch der Negativitätsbias, dass wir eben auf negativen Input viel stärker reagieren und viel länger oder mehr nachgrübeln als über positiv. Das wird viel schneller einfach gekübelt und ja, ist gut. Und das ist alles per se nicht schlecht. Angst ist nicht schlecht oder man muss nicht gegen Angst kämpfen. Und eben die Angst ist eigentlich, wird uns eine Info geben, wie sieht es in der Umgebung aus, was ist vielleicht auch eine Info geben über uns selber, was löst was in uns aus, welche Inputs. Und das ist alles gut. Schwierig wird es nachher, wenn es so in Angststörungen oder in derartig Grübelmoods abdriftet.
Mhm.
Und die Alarmglocke leuchtet auf und die sendet nachher eben all die Signale über die zwei verschiedenen Stressachsen. Das ist eigentlich nichts anderes als eine grosse Stressreaktion nachher, oder,
ja, genau.
Wo ausgelöst wird. Über den Sympathikus, also über das Nervensystem, aber zum Nebennierenmark oder über das Hormon, das später kommt mit der Cortisolausschüttung, über die Nebennierenrinde. Genau, also es geht alles in den Körper und man fühlt es nachher auch wirklich.
Genau, ja. Und mit Herzrasen,
richtig.
Oder Schwindel oder Zittern.
Genau, das ist das, ja.
Ja, genau.
Und das Problem ist sogar, oder, die Self-Fulfilling Prophecy, manchmal bei Angststörungen ist es dann auch so, dass wir eben das Gefühl haben, okay, da kommt ein Input und ich habe Angst. Und nachher denken wir, okay, es könnte gefährlich sein. Und anstatt, dass wir jetzt eben irgendwie können regulieren nachher sagen oder sagen, hey, es ist vielleicht gar nicht so schlimm oder jetzt mal ein paar Mal tief ein- und ausschnaufen, dann kommt es besser, kommt dann vielleicht so ein Loop mit, ich merke auch, mein Körper ist angespannt und dann nimmt man noch diesen Input auf und denkt, dann muss es schlimm sein und ist so in diesem Gedankenmuster oder eben die Gedanken sind dann auch noch negativ, wo sagen, pass auf, es könnte noch schlimmer werden und.
Mhm.
Und eigentlich ist ja Angst nichts anderes als eine Vorannahme von dem, was in der Zukunft passiert.
Ja.
Von einer möglichen Gefahr. Und das tut mir auch gesagt, gut, das zu wissen. Hey, es ist noch nichts da. Es ist nur einfach, man tut die Zukunft abwägen, was könnte passieren und halt einfach eins von den Worst-Case-Szenarien auswählen. Mhm. Und von dem haben wir Angst.
Mhm. Also die Angst ist eigentlich sehr etwas Individuelles, oder? Also es ist noch schwierig, es gibt so viele Ängste, wir können jetzt da gar nicht alle erwähnen. Also du sagst ja auch, da ist, bis jemand Angst empfindet, oder das ist ganz eigen so.
Ja, das ist absolut so. Das hängt damit zusammen, dass wir irgendwo auch individuelle Angstschwellen haben. Also so Schwelle, wenn das überschritten wird, dass nachher eben so eine Angst- und Stressreaktion ausgelöst wird. Und je nachdem, wie unser System, sag jetzt mal, primed ist, wie es dem gerade geht, ist die Schwelle höher oder tiefer. Also das heisst, auch wenn es individuell ist von der Person her, je nach Lebenssituation ist auch, je nach Grundanspannung. Und wenn wir zum Beispiel eine hohe Grundanspannung haben, oder wir sind vielleicht immer auf Alert, ich gerade als Mutter von Kindern, habe ich gemerkt, ich habe eine hohe Grundanspannung, ich bin die ganze Zeit am Manager, okay, wo sind mögliche Gefahren, wo muss ich reagieren schnell und da bin ich viel mehr auf dem Alert-System, als jetzt, wenn ich tief und entspannt irgendwo herliege und muss mich um nichts kümmern. Und das heisst, ich habe eine höhere Grundanspannung, eine höhere, also es braucht weniger, bis die Schwelle überschritten wird, bis eine Stressreaktion oder eben Angst ausgelöst wird, bis sie laut werden zum Beispiel oder wie auch immer sich das äußert oder eben bis Freeze oder Flucht oder wie auch immer. Und da hat man auch gemerkt, es gibt so zwei Peaks. Der eine Peak ist so um die 6 Jahre, dass dort die Kinder wirklich höhere Angstreaktionen haben und auch die Schwelle in dem Sinn tiefer ist, dass es schneller ausgelöst wird und mit 15. Und das ist auch eigentlich neurologisch recht logisch, warum eben das limbische System ist hochgefahren. Also das ganze Emotionsverarbeitung, wir reagieren mega auf, sage jetzt mal eben so unterbewusst an die emotionalen Inputs oder Auslöser, wo irgendwo eine emotionale Verarbeitung nachher stattfindet. Und Präfrontalkortex abgefahren. Also oder eben jetzt in einem neuen Umstrukturierungs-Umbauprozess.
Ja, genau.
Und das ist nachher das. Darum,
so mit macht, Vernunft, wo der quasi mit einem genau, reden
würde. Ja, genau, wo man nachher hilft und regulieren kann. Das ist einfach nicht gleich vorhanden.
Mhm.
Und darum ist ganz, ganz wichtig, wo kann man jetzt ansetzen? Klar, man kann ansetzen, gerade bei Angststörungen. Es gibt sogar dort Forschungen, wo man mit inversiv die Amygdala anregen ist.
Also, was heisst das? Also wirklich?
Dass man ins Hirn reingeht.
Nein.
Ja, genau.
Mhm. Ja.
Und es gibt ja auch, gibt auch so transkraniale Therapien, wo man Strömungen, eigentlich elektrische Impulse durch das Hirn durch, das ist gerade bei Depressionen, sollte man das auch anwenden. Aber auch bei Hirncoach und bei uns etwas ganz, ganz Wichtiges ist die Prävention. Das heisst, wir fangen beim Grundsystem an, wir schauen dort her.
Mhm.
Hey, ja, wie ist meine Anspannung? Wie ist mein Anspannungsniveau generell? Weil wenn ich das runterfahren kann, habe ich schon sehr viel zu tun, eben wegen dieser Schwelle. Wenn ich jetzt kann anfangen, meinen Alltag anreichern mit so zum Beispiel Entspannungsoasen.
Mhm.
Oder einfach, wo ich mich völlig fokussieren und in einen Flow komme, dann tue ich meinem Grundsystem einen Aufgefallen und das ist halt ein riesen Präventionsfaktor.
Mhm.
Und das ist übrigens auch so der ROI, also Return on Investment. Bei Firmen hat man gesehen, dass sich jedes Investment in die mentale Gesundheit etwa vierfach auszahlt nachher, mit weniger Absentismus und längere, also weniger Fluktuation. Genau.
Mhm.
Und das ist von dem her wichtig, dass man dort anschaut und ansetzt, hey, wir haben ganz, ganz viel können wir machen. Ein Beispiel zum Beispiel der Sozialkontext.
der gibt einem Sicherheit. Da weiss man, okay, das gibt Orientierung. Eben, das Hirn ist auch unter anderem so ein Überlebensorgan, oder? Und wenn man merkt, okay, ich bin da in einer Umgebung, wo man mir wohlgesinnt ist, es darf mal stressig sein, es darf mal drüber gehen, aber ich weiss, der Grundtenor ist gut und sicher und hafer und daheim sein.
Mhm.
Und das ist extrem wohlwollend, bringt eine extreme Entlastung. Auch Atmung natürlich, das finde ich übrigens, hey, go for it, wenn ihr bevor eine Reaktion habt mit den Kindern oder wo auch immer oder etwas, wo Stress, hey, einfach 2, 3, 4 Mal tief ein- und ausatmen.
Also du hast jetzt eigentlich schon mega viele Sachen gesagt, die wir machen können, die uns helfen können. Mich würde es noch wundern, weißt du, was fördert vielleicht auch die Angst? Also, dass wir noch ein bisschen dort hingehen, was tut denn, wenn man so eine Schwelle hat, wo man eben schnell vielleicht in der Angst drin ist, was tut das noch mehr fördern? Oder was tut eben die Schwelle verändern?
Ja, also klar ist schon rein heute von der Gesellschaft her, wenn man schaut, digitale Medien, also es ist jetzt nicht per se, dass digitale Medien Angst machen, aber es ist halt, man muss sich das vorstellen, es ist eine unglaubliche Informationsflut und sehr viel auch in den Medien negative Informationen. Und die werden irgendwo unterbewusst verarbeitet. Selbst wenn wir sagen, hey, okay, das ist jetzt weit weg von mir, man versucht das irgendwo kognitiv ein bisschen abzuschieben, aber das hat einen Einfluss, neurologisch. Und das ist wirklich so, dass wenn man sich viel mit Medien und mit negativen News auseinandersetzt, ohne dass man etwas tut, füttert man das Hirn eigentlich mit recht viel negativem Input. Das heisst nicht, dass man einfach die Augen zumacht vor dem, was in der Welt läuft, überhaupt nicht. Aber dass man sich wie bewusst Zeit nimmt und nicht einfach, dass das wie zum Alltag dazugehört und ständige Begleiter und all die schwierigen Sachen, die sind, sondern dass man sich bewusst Zeit nimmt, dann auch wieder bewusst abschaltet. Und das Idealste fürs Hirn wäre eigentlich, dass man sagt, okay, wo ist mein kleiner Einflussbereich, wo ich etwas machen kann? Weil etwas vom Schwierigsten für das Hirn ist das Ohnmachtsgefühl.
Ja.
Ich kann nichts machen, dann hat man keine Selbstwirksamkeit, man ist ausgeliefert und dann bleibt man einfach in dieser Angst reinhocken. Und eben je nachdem bleibt dann die Angst einfach Teil. Manchmal weniger stark oder stärker im Alltag, aber sie ist einfach präsent.
Mhm.
Angst vor Zukunft, Angst, wie geht das alles weiter.
Das spürt man vielleicht gar nicht so klar.
Nein.
Oder es ist einfach so,
richtig.
Es so mit oder so.
Richtig, ja, genau.
Mit einem negativen Gefühl.
Ja, genau. Und es ist auch ein bisschen diffus. Es gibt ja auch die diffuse Angststörung. Man kann es irgendwie gar nicht genau benennen, aber es ist einfach so eben, es ist irgendwo rein so ein bisschen Unbehagen.
Mhm.
Es gefällt einem nicht. Auch das Bauchgefühl. Das Bauchgefühl gibt uns mega gute Signale und Input. Wenn es einem merkt, es ist einem nicht wohl. Irgendwo der Grund hin. Und da kann man wirklich sagen, hey, okay, mit welchen Infos füttere ich mein Hirn?
Mhm.
Was will ich mich aussetzen oder auch meine Kinder und was nicht?
Ja.
Und selbst eben zum Beispiel jetzt Horror-Movies oder wie auch immer. Zum Teil können ja Kinder schon sagen, ah ja, ist alles nur Fake oder was auch immer. Und trotzdem, Hirn nimmt das unterbewusst auf. Also, wie ich schon gesagt habe, ganz viel Input kommt unterbewusst. Und wir wissen, wir können manchmal nicht nachempfinden, was da alles passiert in unserem Hirn, weil so viel unterbewusst passiert.
Mhm.
Und auch soziale Medien. Ich sage es auch noch, Pornografie und. Das gibt einfach verschiedene Sachen, wo wir konfrontiert werden mit Inputs, die je nach Setting einfach auch negative Spuren hinterlassen können. Also die Neuroplastizität funktioniert natürlich in beide Seiten, also in eine sehr positive Richtung, aber eben auch in eine negative Richtung.
Also dass sich das Hirn wie zurückbaut.
Zum Beispiel, ja genau, Netzwerke bilden sich zurück, zellulär, mehr Entzündungsprozesse, die ausgelöst werden. Die Myelinschicht um die Neuronen herum zum Beispiel, die wird weniger gut aufgebaut. Das heisst, die Informationen werden längsamer geleitet,
also
weniger
das
effizient.
Heißt, in dem Fall, dass wir einfach immer soziale Medien konsumieren oder negativ konsumieren? Oder wenn denn?
Ja, ich sage jetzt mal so, bei den sozialen Medien natürlich ist nochmal das ganze Thema, wie viel Zeit sie darauf verbringen. Grundsätzlich kann man wirklich sagen, bei der Forschung sieht man, desto mehr Zeit ich mit sozialen Medien verbringe, desto tiefer ist das Wohlbefinden. Genau, also das ist sehr klar, da sieht man, die Kurve ist recht eindeutig.
Ja.
Genau. Klar, man kann sagen, okay, mit wenig Input, mit viel Regulation geht das noch gut. Und haben noch gute Ressourcen und andere Prozesse oder Ressourcen, die man stärkt. Also das heisst, das ist das ganze Thema. Eben, wo geht mein Fokus her, wo geht meine Konzentration her? Das ist der Präfrontalkortex. Und der würde es eigentlich lieben, zum selber generieren und selber machen. Und wir haben jetzt einfach ganz viel, das sogenannte Cognitive Offloading. Wir tun auch viele Prozesse, wo das Hirn eigentlich gerne selber kreieren, auslagern.
an KI oder wie auch immer. Wir denken weniger selber, wir fühlen nicht an selber, sondern wir lagern es gerade aus. Und das heisst, unser neues Hirn wird eigentlich KI. So. Also das heisst, das ist die ganze Thematik. Und in Bezug auf Angst ist wie, wir setzen unserem Hirn einfach Input aus, eben gerade beim Scrollen oder beim Wischen oder so. Man weiss ja nicht, was als nächstes kommt. Man schaut einfach, okay, was könnte es sein. Mhm. Und das heisst, das sind ganz viele Inputs, die man vielleicht so gar nicht gut tun würden oder wo wir auch uns gar nicht bewusst entschieden hätten, doch ich will jetzt das schauen und angehen, sondern es wird einfach gezeigt, oder? Im Feed da etwas Neues und. Und das ist wirklich, das hat dann klar wieder einen Einfluss auch auf die Angst oder eben vielleicht auf die diffuse Angst. Mhm. Plus eben die ganzen Fake News noch und dass es halt, es muss möglichst schnell sein, der Input, möglichst alarmierend, dass die Leute draufklicken oder dass die Leute draufbleiben, ja. Eben, dass die Amygdala angeregt wird. Das ist jetzt gemein, oder? Es ist ja wie so von Neurowissenschaftlern konstruiert. Die wissen, wie es funktioniert und das Ziel ist ja dort dann einfach möglichst lange draufbleiben und klicken und das verursachst eben, indem du etwas auslöst. Mhm. Eben zum Beispiel auch irgendwo eine negative Stressreaktion.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Genau, und du hast ja wie auch nicht mehr Lust, um irgendwie Ruhe auszuhalten. Also ich merke das auch viel, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem WC bin oder so, dann nehme ich das Handy manchmal mit. Ja, oder, ja. Oder auch beim Aufstehen. Es hilft ja irgendwie auch noch zum Verwachen. Und dann fütterst du dich gerade schon morgen mit so digitalen Medien. Und es ist so einfach und es ist so ganz leicht, oder? Ja. Und gleich hast du nicht mehr so die Ruhemomente, und ich jetzt vorher das Gefühl hatte, das ist ganz wichtig, oder? Dass man die Angst, die Schwelle eben ein bisschen tief behalten
kann. Absolut, genau. Ja, also wir können so viel, also wir haben wirklich sehr viel präventiven Einfluss, gerade eben auch auf Angstthematik oder auf die Schwelle. Und das ist eben, es hat viel mit unserem Alltag zu tun. Mhm. Und wir, und das Hirn eben ist ja auch, es hat verschiedene Netzwerke, die aktiv sind und eben, das Default-Mode-Netzwerk, das Traumnetzwerk, das ist, kann ein bisschen negativ sein, wenn wir in das eigene Grübeln reinkommen. Aber grundsätzlich ist das perfekt angelegt, das Default-Mode-Netzwerk. Dort dürfen wir einfach so ein bisschen im Traumnetzwerk sein, einfach geniessen, einfach entspannen, einfach sein und wir müssen nichts. Und das Hirn braucht derartigen Moment, um runterkommen zu können. Genau, und nebendran gibt es das Fokusnetzwerk, da sind wir jetzt gerade. Und unser Hirn ist sich übrigens gerade am Synchronisieren, weil wir voll im Flow sind, genau.
So gut. Kann man das irgendwie sehen? Das wäre
ja,
cool.
Das kann man messen. Also man könnte es messen, genau. Wenn man jetzt ein sehr teures Instrument hat, dann könnte man es gut messen. Ja.
So gut. Ja. Und das braucht das Hirn auch, oder? Der Fokus.
Ja, ja, genau. Absolut. Mhm. Und dann gibt es noch das Salienz-Netzwerk, das tut dann nachher abwechseln zwischen diesen zwei Netzwerken und schaut, okay, was ist jetzt wichtig, wo muss ich jetzt meinen Fokus drauf setzen.
Also die drei Sachen braucht und dass man auch wirklich nicht multitasket, sondern sagt, also ich tue wirklich mich auf etwas konzentrieren. Aber gerade beim Thema Ruhe finde ich es halt noch schwierig, gerade wenn du Angst hast oder merkst, da kommen immer Sachen auf, gerade wenn ich in der Ruhe bin.
Ja.
Das gibt es ja dann auch viel.
Genau, das oder? Ist richtig. Das ist eben das Default-Mode-Netzwerk. Dort geht es darum, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen. Auch. Wenn wir eben uns können sagen, hey, wir müssen uns nichts machen, wir können einfach geniessen und entspannen, ist das super.
Yeah.
Das ist genau, dann ist es genau zweckbedingt, das Default-Mode-Netzwerk. Aber wenn wir jetzt eben anfangen zu grübeln, und uns selber und irgendwie verkopfen, dann ist auch das Default-Mode-Netzwerk aktiv, aber irgendwo, ich sage es mal, in einer Negativschleife.
Genau.
Das, wir dürfen selbstverständlich, und das soll sein, über uns selber nachdenken. Oder eben auch aus dieser Metaperspektive, also dieser Vogelperspektive, so ein bisschen wahrnehmen, wie geht es uns. Und ich sage jetzt mal, es ist gerade um Umgang mit Angst. Es geht ja nicht darum, eben, um die Angst generell wegschieben. Im Bereich so Achtsamkeit geht es auch in der Achtsamkeitsforschung haben wir eben auch gesehen, wenn man jetzt gegen die Angst will ankämpfen will, braucht man mega viel Energie. Und die Energie hat man nachher so anders nicht, oder?
Ja, genau.
Aber wenn man sagt, okay, sie ist da und ich schaue mal, wie fühlt sich mein Körper an jetzt? Ich tue mal die Hand auf mein Herz und fühle einfach mal, okay, ja, da ist etwas im Gang. Oder ist da vielleicht die Hand auf den Bauch? Und merke auch, ja, irgendwie fühlt sich das flau an. Und
das ist eben, nochmal, das ist absolut natürlich und das soll so sein. Das ist ja auch ein Schutzmechanismus. Und gerade wenn wir eben so in einer Angst oder in einer Situation sind, wo Ruhe ist und dann fängt an zu verkopfen, dann würde ich wirklich sagen, okay, einfach mal nur scannen. Okay, was geht jetzt genau ab in mir? Ohne, dass ich jetzt gerade versuche, eben gerade eine Lösung oder dagegen anzukämpfen oder positive Gedanken oder was auch immer, sondern einfach mal so innehalten und auch sich selber zugestehen, es darf sein. Es ist voll okay, es darf sein, es ist ein natürlicher Schutzmechanismus. Und dann wirklich einfach mal, okay, wir tun mal tief ein- und ausschnaufen oder wir tun summen, wir können singen, ist super. Oh, singen ist fantastisch, ja. Oder auch irgendwie, je nachdem, wie man das nicht will, eine gute Musik hören. Das tut sehr, sehr gut. Oder sich irgendwo eben, ich tue manchmal Bibel lesen. Genau, es gibt mir dann auch sogar so einen positiven Input so, oder so einen externen Fokuswechsel. Mhm. Und auch irgendwo die Perspektive wechseln. Es geht nicht nur um mich. Also ich kann es mich selber wahrnehmen, das ist super. Und dann irgendwie rauszoomen und sagen, okay, I'm not the center of attention. Also ich bin nicht das Zentrum, wo sich alles darum drüllt, sondern da gibt es so viele verschiedene Menschen und Einflüsse und Faktoren. Und bei dem Rauszoomen, das hilft einem auch. Und das Schönste rauszoomen und das Grösste ist eigentlich, wenn wir sagen, Gott rauszoomen, wenn wir einfach sagen, hey, und Gott hat es im Griff. Mhm. Ich muss es nicht im Griff haben. Das geht nicht. Und auch Fehler vermeiden ist eine schwierige Taktik. Auch Perfektionismus, sehr tricky, tut auch im Hirn gar nichts Gutes, wenn wir so unterwegs sind. Aber können rauszoomen und aus dieser göttlichen Perspektive Sachen wahrnehmen, dann wird es auch ein bisschen relativiert, sage ich jetzt mal. Und auch wir können dann wie Sachen loslassen. Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Mhm. Ist so gesund zum Loslassen. Es ist so wichtig. Weil wenn wir es nicht beeinflussen können, eben, kommen wir in die Ohnmachtsspirale. Und sich vielleicht etwas rauspicken, ja, was kann ich beeinflussen? Ich kann jetzt beeinflussen, wie ich schnaufe. Ich kann jetzt beeinflussen, wie ich meinen Körper wahrnehme. Oder so positive Gedanken, haben wir auch gemerkt, dass man so mitten drin in diesem Gedankenkarussell irgendetwas reinspricht oder reinredet. Das tut auch gut.
Ja, das finde ich auch mega spannend. Also weißt du, so wie wenn man jetzt so merkt, jetzt kommen die negativen Gedanken, kann man dann auch wie sagen, stopp. Und so wie alternative Gedanken parat haben. Ist
genau.
Das auch eine Möglichkeit?
Ja, absolut. Richtig, dass man wie so, das haben wir auch gesehen in der Forschung, das kann man messen, dass Leute, die das praktizieren, dass entweder stopp, oder es ist einfach ein Kognitiv und ein Stopp ist, auf das reagiert das Hirn sehr. Zum Beispiel, also sehr gut, oder auf das reagiert das Hirn sehr stark, auf Stopp.
Ja,
genau.
Das haben wir schon genug gehört, als Kinder überall. Ja.
Und das Hirn hört uns auch selber zu. Also wenn wir etwas laut aussprechen, haben wir gerade den Rehearsal-Effekt noch. Dann hört es zu, oh, okay, wichtig.
Okay, ja.
Was mir einfach wichtig ist, man kann kognitiv, also eben mit eigenen Gedanken oder mit Gegengedanken viel erreichen und ich finde, das soll man angehen. Aber es geht nicht darum, um einfach irgendwie das Gefühl zu haben, okay, ich muss einfach voll dagegen ankämpfen. Also darum finde ich eben auch so eine Kombi, finde ich sehr wertvoll. Kombi von Wahrnehmen, eben Hand aufs Herz, wie geht es mir gerade, was ist los, es darf sein. Emotionen sind natürlich ein super Signal für uns. Mhm. Lernen mit Emotionen umgehen, sie nicht abzusperren. Mhm. Das ist so wichtig, wir sind so gebaut, um verschiedene Emotionen zu haben und Angst ist eine davon. Und das ist nichts, was uns will, wo negativ ist per se, überhaupt nicht. Und dann, aber eben, wenn man so in ein Gedankenkarussell abdrifft, dann kann man das sehr gut probieren, eben sagen, hey, stopp, oder ich weiß, wer ich bin. Oder so Affirmationen gibt es natürlich, oder so Glaubenssätze.
Was könnte das sein? Also hast du...
Okay, ja. Kommt halt drauf an.
Ja, kommt also, mega drauf an, oder ist individuell.
Genau,
ja.
Aber auf was man reagiert, ich habe jetzt vielleicht ein Beispiel, okay, bei mir bei der Geburt zum Beispiel, ich habe einfach vor der Geburt keine Lust gehabt, um die ganze Zeit Angst zu haben vor dieser Geburt. Weiss nicht, das habe ich einfach, das habe ich keine Lust, jetzt da 9 Monate Angst haben vor der Geburt, das ist doch verschwendete Energie und habe ich keine Lust drauf, genau. Und dann habe ich auch auf verschiedenen Punkte angesetzt, aber ich habe wie einfach mir immer die Geburt nachher sehr viel mit Positivem verbunden. Oder der Reiz, der vielleicht Angstreiz verbunden mit, hey, es ist so gut, da passiert so etwas Schönes und es ist natürlich. Und der Körper hat es voll im Griff, der macht alles. Ich muss nicht irgendwie das Gefühl haben, ich muss noch etwas steuern oder managen. Der Körper weiß genau, was er macht. Oder auch so ein positives Bild. Oder ich surfe auf der Welle. Genau, was auch immer. Also da gibt es ganz viele einfach so positive Verknüpfungen.
Ist das das Visualisieren, was du ja auch sagst? Das finde ich auch mega spannend. Also wie kann man das genau machen? Das ist ja ganz konkret, nimmt man sich eine Situation vor, oder?
Genau, also super, genau. Visualisieren,
Man kann sich so erklären, weil unser Hirn funktioniert viel eher wie ein Fotoapparat als wie eine Schreibmaschine. Also alles, was wir visuell vor uns sehen, aber auch wenn wir die Augen schliessen und uns visuell etwas vorstellen, hat einen extremen Effekt aufs Hirn. Es reagiert absolut. Darum auch alles, was man lernt, unbedingt irgendwie bildlich verknüpfen, ist super. Und wenn man eben so Sachen visualisiert, irgendwie jetzt zum Beispiel auch das Ziel visualisieren und dann vielleicht sogar nicht einmal nur visuell, sondern auch noch, okay, wie fühlt sich denn das an und wie ist denn das? Oder auch vor einer grossen Prüfung, LAP oder wie auch immer, dass irgendwo so, hey, wie fühlt sich das an, wenn denn das gemacht ist? Und hey, so cool, das habe ich auch einfach, hey, ich darf lernen. Ist das cool? Ich darf lernen, weil ganz viele Menschen auf dieser Welt wünschen sich, zum können lernen, hey, und ich darf. Such's mal lernen, nicht mehr, oh, es ist so eine riesen Last und ich muss und ich habe keine Lust und ich würde doch so viel anders und es ist ein Berg. Das sind ja alles so negative Gedanken, die wir uns nachher dazu spielen. Und da haben wir wirklich Einfluss. Wir können die Gedanken angehen und sagen, hey, nein, wie visualisiere ich mir die Prüfungssituation? Und wie bin ich dort? Und auch zum Beispiel wissen, hey, in der Prüfung, hey, ich darf Fehler machen. Beat. Kein Problem, das geht nicht. Und ich muss nicht perfekt sein. Ich kann das einfach angehen, ich gebe mein Bestes und dann gebe ich es ab und fertig. Und dann vielleicht sich schon so vorstellen, wie man in dieser Prüfung ist, wie man es ein bisschen locker macht. Man sieht sich vielleicht auch noch ein bisschen nervös, was voll normal ist, was super ist, weil es tut eben auch gerade wieder ein bisschen Adrenalin ausschütten, was ja eben auch sehr ein guter Mechanismus ist. Und dann einfach wissen, hey, ja, ich kann das angehen und ich schaue es. Und vielleicht hat man sogar so ein bisschen einen Masterplan festgelegt, schon innerlich, wo ich gar nicht mit Fragen um, die ich nicht kann gut beantworten kann. Vielleicht tut das, schreibe ich nur Stichwort her und erst ganz am Schluss befasse ich mich wieder mit dem oder... Einfach so alles so, das ist auch so das Priming oder alles, was ich vorher im Vorher schon mal durchdenke und durchgehen, hilft nachher in der eigentlichen Situation. Und eben Priming kann man eben auch super effektiv visuell machen. Wenn wir uns das vorstellen, auch gerade im Umgang mit Angst, zum Beispiel ein Ort, wo es einem mega gut geht oder ein Ort, wo einem unwohl tut. Und dann dort Augen zu und an den Ort hergehen. Und dann warnen, was sind da, wie sieht die Umgebung aus? Aber auch kleine Sachen warnen, oder wie schmeckt es? Und dann, das ist krass, oder? Man spürt selber im Körper, was es auslöst, weil es wird genau das Gleiche aktiviert, wie wenn wir selber dort sind. Mhm. Also das Visualisieren würde ich sehr empfehlen, eben gerade auch mit Kombi mit Angst oder wie auch immer. Auch mit Zielerreichung natürlich, weil das motiviert das Hirn. Und es gibt Sinnstiftung. Man hat Freude.
Yeah.
Und das ist... Ja, das ist natürlich Wohltat und Massage fürs Hirn, sage ich jetzt mal.
Ja, genau. Mega spannend. Ich habe mal von jemandem gehört, also sie hat eine Meditation gemacht, wo man da können sich wie Gott vorgestellt hat, als Vater, als Freund, wo dort, und sie hat so einen wunderschönen Ort beschrieben, wo er dort hockt auf einer Bank, und sie hat sich das so vorstellen, also sie hat es mega ausgeschmückt, und dann habe ich das so wie mitgemacht, und es hat mir mega gut getan. Und es ist ja vielleicht wie auch etwas Ähnliches, also wenn man so in einer Angst drin gefangen ist, dass man sich wie auch öffnen kann für so ein Bild, wo man dann so wie kennt und wo man wie kann immer wieder herkommen kann, könnte das auch möglich
sein. Absolut, absolut. Das ist, machen wir übrigens immer am Anfang vom Schuljahr mit den Schülern, dass sie sich so einen Ort, wir führen sie auch so irgendwo durch und dann dürfen sie so einen Ort einrichten, so mental, oder?
Ja.
Und eben an diesen Ort kannst du dann auch wieder wie zurückgehen, oder eben wenn es nachher ganz nervös wird, dann kannst du wieder so die Augen schliessen und dann an diesen Ort hergehen. Und dann spürst du gerade, oh, okay, das Ganze wird mal gerade beruhigt, das ganze System, die Angstschwelle geht tiefer, ich fühle mich wohl. Und halt eben mit dem göttlichen Visuellen, das ist natürlich super. Ich stelle mir auch manchmal vor, ich bin einfach auf dem Schoss vom Vater. Mhm. Ich weiss, da kann mir nichts passieren. Da ist so was von einfach pure Liebe und ich meine es gut und ich kann vertrauen. Da ist nichts Bösartiges oder Zweifeln, sondern einfach, ich darf dort sein und ich darf auch irgendwo Kind sein. Ich muss nicht irgendwie immer alles erklären können und eben managen und im Griff haben überhaupt nicht, sondern das ist ja auch in mir veranlagt. Oder? Die Grundbedürfnisse, die sind immer noch da, die psychologische Sicherheit. Und das ist von dem her extrem wohltuend.
Mega cool. Es heisst aber auch, man kann recht konkret mit Sachen arbeiten. Also wenn ich merke, ich habe immer wieder den negativen Gedanken, der immer wieder kommt, der mich abzieht, der dann ein Trigger ist, der Angst auslöst, vielleicht eine Panikattacke, kann ich auch mal wie aufschreiben vielleicht. Und dann konkret dann aufschreiben, eben das Bild oder irgendeinen anderen Gedanken oder so. Könnte ich das ganz konkret dann machen?
Ja, also aufschreiben ist sowieso immer auch super, einfach weil du hast, das ist auch so ein Loslassprozess eigentlich, oder? Du kannst so externalisieren, also abgeben. Und dann musst du dich auch viel weniger darum irgendwie noch
damit befassen. Mhm. Also wenn du es aufgeschrieben hast, dann weißt du, okay, ich habe es platziert, fertig. Und so ist eben auch Gedankenspirale wieder. Etwas anderes, was natürlich super ist zum Loslassen, ist eben auch mit jemand anderem darüber reden. Oder das Aussprechen. Das ist so wohltuend. Erstens auch, man merkt relativ schnell, wenn man mit Menschen redet, okay, man ist nicht allein.
Ja. Wenn man ehrlich ist.
Ja, genau. Mhm. Also Einsamkeitsthematik oder eben so Ängste vor Zukunft und aufzuholen, merkt man, man ist manchmal so in dem Ego-Modus, sage ich jetzt mal. Und kaum spricht man Sachen aus, haben es weniger so das grosse, diffuse, angstmachende. Mhm. Und dann kriegt man natürlich super Input. Also ja, eigentlich, es gibt sehr wenige Situationen, wo ich mir könnte vorstellen, dass ein Mensch da sagt, ja, genau, richtig.
Die Angst ist total begründet. Ja, genau.
Also darum, das ist extrem wohltuend und dort können runterfahren, sich können regulieren und vielleicht auch eben, oder jemandem einfach schnell, wenn das zu viel ist, ein Satz schreiben, hey, ich habe gerade Angst vor dem und dem. Kannst du an mich denken, kannst du für mich beten, wie auch immer, dass man es eben, die haben es gerade aufgeschrieben, man hat es noch in einen Kontext gesetzt, das soziale Umfeld aktiviert, wo ja eben so, so wichtig ist und wohltuend. Genau. Ja, also darum, das sind super Methoden. Und ich würde schon auch nicht zu fest nur allein probieren.
Eben, du sagst ja fest, Einsamkeit ist auch ein Grund, dass es Angst gibt. Oder ja, eben, unser Hirn ist sozial aufgebaut.
Ja. Absolut, ja. Das unterschätzt man gerade heutzutage. Hey, das ist, unser Hirn reagiert so stark auf den sozialen Kontext. Mhm. Und es verarmt, und eben gewisse Forschungsergebnisse haben darauf hingedeutet, dass eben Einsamkeit schlimmer ist fürs Hirn als Alkoholismus.
Krass, ja.
Einfach weil es so angewiesen darauf ist, auf sozialen Input, mhm, auf Austausch. Und eben Einsamkeit ist ja auch, das ist auch einfach mal per se ein Signal. Okay, vielleicht mein so das Biosystem erklärt mir das gerade, wahrscheinlich braucht ich ein bisschen Nähe. Ja. Eigentlich, und das darf auch sein, auch Einsamkeitsgefühle dürfen absolut sein und es gibt ja einfach, ja, es gibt uns eine Info, eine gute Info und dann kann ich vielleicht etwas damit machen, Hand aufs Herz oder wie auch immer, tief atmen, sich schwüren und dann vielleicht immer zweiter Schritt eben auch wirklich schauen, okay, wo gibt es vielleicht niederschwelligere Möglichkeiten, um in Kontakt zu kommen mit Menschen. Mhm. Und ich würde auch plädieren, digitaler Kontakt ist auch okay, wenn es besser als nichts, ganz sicher. Aber reale Begegnungen, reale Gespräche mit Menschen, das...
Oder mal eine Umarmung oder so, oder?
Ja, wow, das ist super, genau. Ja. Unbedingt, ja, unbedingt. Also das Oxytocin, das da natürlich ausgeschüttet wird, Bindung, das ist schon seit Baby passiert das in uns und das zieht sich durch. Genau, auch beim Sex übrigens, oder wird da Oxytocin ausgeschüttet oder bei einer Geburt wird sogar Oxytocin beim Mann ausgeschüttet. Also ist,
so verblüffend.
Genau, und das brauchen wir, das ist so wichtig. Und das hängt nachher zusammen mit Serotonin, mit dem Zufriedenheitsgefühl generell. Mhm. Das ist auch schön. Mhm. Oder eigentlich nur schon einen Menschen anschauen. Genau, oder was wir das da machen. Das ist super. Mhm. Genau, wir sehen einander, wir kriegen Input visuell, wir hören etwas. Also einfach, da ist eigentlich das Feuerwerk, das gerade bei uns gerade passiert. Genau.
Also eigentlich anstatt jetzt am Abend, wenn man einfach müde ist, sich auf dem Sofa so verkrümmelt, irgendwie Fernsehen einstellt und noch ein bisschen digitale Medien konsumiert und dann ins Bett geht, das ist eigentlich nicht das, obwohl, man hat das Gefühl, das entspannt einem, aber eigentlich das, was einem wirklich helfen würde, werfe ich auch einfach ein Essen zusammen oder einfach einen ehrlichen Austausch, ja, um das zu sagen.
Ja. Das ist klar, genau. Vielleicht einfach nur mal eine Sprachnachricht und so. Und vielleicht auch, also was ich noch nicht gesagt habe, was mega wichtig wäre Bewegung, gerade auch mit Angst. Dort können wir wirklich, ich sage jetzt mal, mit dem Reset-Knopf drücken. Mit Bewegung, auch wenn wir zum Beispiel jetzt müde sind am Abend und nicht mehr mögen. Und dann an Bewegung und dann kann spazieren, oh, das mag ich jetzt erst recht nicht mehr. Eigentlich ist Bewegung das, was nachher, sage jetzt mal, so ein Neurococktail ausschüttet.
Ah, echt? Okay.
Also das heisst, wenn wir keine Energie haben, ja, Bewegung gibt uns Energie.
Mhm.
Und das ist auch hochfaszinierend.
Und das muss Joggen sein, oder was ist denn Bewegung?
Nein, Bewegung,
was meinst du?
Das ist eben meistens nur schon ganz wenig. Nur schon aufstehen, dehnen, stricken. Super. Einmal ums Haus laufen mit ein paar bewussten Atemzügen. Ideal Wald. Oder dort ist eben auch der Cortisol-Level, der gerade direkt schon innerhalb der ersten 5 Minuten einfach gerade sinkt. Das ist so wohltuend. Mhm. Genau, also das heisst, es muss nicht immer sozialer Kontext sein, aber das sind so individuelle Sachen, die man auch machen kann. Und ich sage jetzt auch nicht, hey, jeden Abend musst du noch etwas gemacht haben für deine mentale Gesundheit. So. Ganz sicher nicht. Ich finde da, be kind to your own mind. Also wir sind, wie wir sind. Und wir haben Veranlagungen und gewisse Muster in der Industrie. Das ist auch streng, um es wieder zu ändern. Wir müssen nicht alles gleichzeitig anpacken. Wir können auch einfach sein und entspannen. Ja, und wenn es dann halt zum Teil so ist, dass wir jetzt einfach auf dem Sofa sind und nichts machen oder vielleicht das Handy zücken, okay, beat. Aber vielleicht bewusst sagen, okay, aber ich gebe mir einen Timer. Nach einer halben Stunde höre ich auf.
Ja, so. Dass wir eingrenzen.
Ja, genau.
Also es kann auch sein, dass man, wenn man jetzt gerade in so einer Angstspirale drin ist, vielleicht in das Grübeln reinkommt, es ist Abend, man ist in dieser Ruhe, aber halt es nicht aus, dass man einfach die Sachen etwas anlegt und dann geht schnell mal laufen.
Ja, das ist eine super Idee. Genau, absolut. Ideal ist übrigens, wenn das Ganze schon vorbereitet ist. Wenn wir gar nicht müssen, irgendwie nachher noch überlegen, soll ich nicht, sondern...
Das ist das Schwierigste. Nehmen.
Ja, genau. Sondern, hey, da sind schon die Laufschuhe parat. Oder schon die gute, kuschelige Jacke, wo ich rausgehen kann. Oder eine neue, coole Kappe. Oder was auch immer. Wo einem so ein bisschen erfreut, zum rausgehen, dass man gar nicht muss überlegen. Das ist eben die Implementationsintention. Überlegt man den Wenn-Dann-Plan oder das Priming schon, bevor es überhaupt passiert. Dass mein Hirn ganz viel Input kriegt. Ah, okay, ja klar. Das war der Plan, die Umgebung ist schon genau richtig, zack. Ja. Auch das, gewisse haben gesagt, keine Motivation ist überbewertet, weil das Hirn macht einfach das, was in der Umgebung ist. Das heisst, wenn ich halt daheim komme und dort ist der Fernseher und vor mir ist die Fernbedienung, ist die Chance, dass ich das anklicke, einfach so viel grösser, als wenn es halt keinen Fernseher hätte. Darum haben wir daheim auch das Klavier. Einfach, weil ich gewusst habe, hey, ich würde von mir aus nicht wahrscheinlich drauf kommt, um die ganze Zeit an das Klavier herzusitzen. Oder wenn ich mir das kognitiv müsste sagen, hey, jetzt musst du mal wieder Klavier spielen und wie auch immer, es ist halt wichtig und gut für das Hirn. Das braucht kognitive Ressourcen. Aber wenn es einfach da ist und so by the way, und ich sage, okay, jetzt könnte ich auch wieder kurz Klavier spielen. Und das ist so die Umgebung anschauen, okay. Oder wenn ich will jonglieren lernen, ja unbedingt die Jonglierbälle so platzieren, wo ich sie immer wieder sehe. Oder wenn ich ein Buch will angehen oder so, oder ein eigenes Tagebuch schreiben, dann so platzieren, wo ich immer wieder so einen Reminder kriege. Ah ja, das könnte ich wieder machen.
Also dem Hirn helfen eigentlich, genau. Oder unterstützend sein.
Richtig, ja. Genau. Mhm.
Was gibt es sonst noch? Wie kann man helfen, dem Hirn, dass es besser mit Angst umgehen kann?
Etwas, was plastisch, Wunder, super fürs Hirn, ist natürlich der Humor. Der ist auch unterschätzt, genau. Da gibt es ja die eine Studie, die Längsschnittstudie, wo eben sagt, also ungefähr, dass Kinder nur 200 Mal lachen am Tag, Jugendliche 20 Mal und wir Erwachsene nur noch 2 Mal. Genau, und ab 84 wird es dann wieder ein bisschen steigen.
Also, ja,
also wir können warten bis 84 oder wir können anfangen, Humor in unseren Alltag integrieren.
Ja.
Das ist so wohltuend. Wir haben da wirklich, wenn Sie es irgendwie visuell zeigen oder was man da am Hirn, es ist wie ein Feuerwerk, das überall vom limbischen System reingeht, in den Präfrontalkortex und aber in den ganzen Körper rein. Und es ist einfach mega wohltuend und es entlastet.
Ist auch spannend beim Thema Angst, Humor, habe ich auch schon viel gehört, dass man mal die Sachen wie ausspricht und mit jemandem vielleicht wie kann mal über das lachen, weil es manchmal ja gar nicht realistisch ist. Also kann das auch ein Weg sein?
Genau, absolut. Das ist sehr, sehr gut, wenn man irgendwie auch von diffusen Ängsten
oft mal kann etwas ausspricht. Sind manchmal.
Genau, absolut. Dass wir jemandem angehen und anschauen und dann merken, okay. Oder irgendwie, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich sehe mega komisch aus oder jetzt langsam werde ich nur noch alt oder was auch immer, einfach so ein bisschen ganz komische Konzepte und so. Aber ich traue mich fast nicht, das zu sagen. Zum Glück habe ich ein Umfeld, wo ich dann so Zeug ausspreche und dann müssen die lachen und finden, was läuft mit dir. Genau, also das ist super. Genau.
So wertvoll. Danke vielmals, Maria. Was würdest du sagen am Schluss? Du hast so viel Gutes gesagt. Wie können wir es zusammenfassen? Also weißt du, dass wir uns nicht überfordern, sondern mit kleinen Schritten Fürsche gehen?
Absolut. Das ist extrem wichtig. Ja, nicht überfordern. Ja, nicht alles gleichzeitig wollen angehen. Oder auch irgendwie das Gefühl, so, wir müssten das. Das führt nie nachher. Eben auch das Prinzip «Be kind to your own mind». Das heisst, ich eben nicht, weiss ich nicht, wie viel vornehmen, sondern wirklich so Kleinigkeiten im Alltag. Vielleicht auch ein bisschen wie so Anker setzen. Vielleicht auch verbinden. Ich weiss nicht, kennst du das Habit-Stacking? Verbinden mit anderen Sachen, die man schon macht im Alltag. Eben, auf das WC gehen wir. Mhm. Das heisst, ich hänge an das eine neue Routine an. Richtig, genau. Es gibt so viel. Also ich muss auch sagen, das Hirn ist ein bisschen anspruchsvoll manchmal, oder? Das hätte ich gerne ganz viele verschiedene Sachen. Und wir können einfach nicht alles gleichzeitig machen. Aber es gibt so kleine...
Wir dürfen kreativ werden.
Absolut, also, genau. Ja.
So cool. Danke, Maria. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Danke dir.
Die Neurowissenschaftlerin, Psychologin und Mitgründerin von Hirncoach Dr. Maria Brasser. Und mir ist es natürlich bewusst, dass das ganz viele Infos gewesen sind auf das Mal. Aber eben, die kleinen Schritte machen es aus. Und vielleicht hörst du die Folge einfach nochmal. Oder schaust du mal beim Unternehmen von Maria Brasser vorbei. Hirncoach. Die Maria Brasser hat Hirncoach mitgegründet und sie haben so viele Ideen, wie wir unser Hirn trainieren können. Schau am besten vorbei. Den Link gibt es in unseren Shownotes. Und an dieser Stelle möchte ich dir danken, wenn du uns nicht nur hörst, sondern auch mitdrehst. ERF Media, die diesen Podcast produziert, ist nämlich ein Spendenwerk und wir sind auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Vielen herzlichen Dank für deinen Beitrag, egal wie gross. Den Link zum Spenden gibt es auch in unseren Shownotes. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mein Name ist Ruth Stutz.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von ERF Media Schweiz.